Leben als letzte Gelegenheit. Ich grüße euch. Wer kennt die beiden Jungs noch? Genau. Leben als letzte Gelegenheit hieß der Film nicht, sondern Das Beste kommt zum Schluss. Und die Geschichte ist, glaube ich, ziemlich schnell erzählt. Ich fasse sie noch mal ganz kurz zusammen. Zwei Männer im besten Alter treffen sich im Krankenhaus, todkrank. Und der eine überredet den anderen, nochmal das Leben zu leben. Nochmal alles zu machen, was er immer machen wollte. Dem einen fällt nicht so viel ein, dem anderen dafür schon. Und so inspirieren sie sich gegenseitig. Und der eine hat glücklicherweise auch einen Privatjet und verdammt viel Geld. Und deswegen lassen sich eigentlich viele Träume realisieren. Und sie fliegen um die ganze Welt zum Taj Mahal, den Pyramiden, gehen Fallschirmspringen und Mustang fahren. Was man halt so macht, wenn man Privatjet hat. Und die Frage dahinter ist so, als sie das beginnen, fragt der eine den anderen, hast du eigentlich eine Bucketlist? Bucketlist heißt sowas wie eine Eimerliste. Dahinter steht das englische, amerikanische Verständnis, dass wenn man eines Tages das Zeitliche segnet, dass dann der Eimer umgestoßen wird. Bei uns würde man sagen, den Löffel abgeben. Und bevor man das macht, schreibt man eine Liste, zum Beispiel wie die hier, wo man draufschreibt, was man alles, bevor man den Löffel abgibt, noch tun möchte. Hat jemand von euch eine Bucketlist? Es gibt zwei Bucketliste. Ja, es gibt zumindest schon zwei Menschen, die das schon mal ausprobiert haben. Ganz einfach mal aufschreiben, was du alles gerne noch machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Meine Augen sind mittlerweile so gut, dass ich es noch höher machen muss. Also ich werde mir vorher eine schöne Brille kaufen. Das steht auf meiner Liste. Also die beiden Männer schauen dem Tod ins Auge. Die wissen, sie haben nicht mehr lang und sie fragen sich, wie nutzen wir jetzt die Gelegenheit, dass wir noch am Leben sind, am besten. Die Bucketlist erzählt viel über die beiden, weil sie davon erzählt, was den beiden eigentlich wichtig ist, wie sie ihre Lebenszeit gestalten wollen. Denn im Angesicht des Todes, da erkennt man in der Regel, was einem wirklich wichtig ist. Der relativiert die Dinge ziemlich scharf. Ich hatte da schon ein paar Momente, wo ich eigentlich gar nicht so tiefer drauf eingehen möchte, wo mir das ziemlich hart vor Augen geführt wurde, wo mein Alltag, der gerade so wichtig war mit Studieren und Lernen und kleinen Arbeiten machen, plötzlich absolut relativiert wurde, weil geliebte Menschen, in dem Fall mein Opa zum Beispiel, gestorben ist. Aber es gab auch schon Momente, wo ich einfach so in meinem Zimmerchen saß, mich ultra gestresst habe von der Arbeit, die ich gerade hatte, und irgendwann kam so dieser heilige Blitz in meinen Kopf und der mir gesagt hat, das Leben ist einmalig, das Leben ist heilig und du lebst jetzt gerade und willst du dein Leben so gestresst zum Beispiel weiterleben? Es gibt manchmal so Momente, wo man merkt, verdammt, das Leben ist jetzt und es geht irgendwann zu Ende und ich bin dafür verantwortlich, mir zu überleben, wie ich es lebe. Überlegen, wie ich es lebe. Ich unterstelle euch einfach mal, dass ihr so Momente kennt. Und Jesus erzählt eine Geschichte von jemandem, der so einen heiligen Moment möglicherweise lange nicht mehr verspürt hat. Ich möchte es euch kurz nacherzählen. Es geht um einen reichen Mann. Und der reiche Mann hat das Glück gehabt, eine ganz große Ernte zu haben in dem Jahr. Und er fragt sich, was mache ich jetzt mit der Ernte? Ich habe ein Problem, weil meine Scheunen sind zu klein. Ich kann das gar nicht alles aufbewahren. Ist aber clever und denkt sich, reiße ich einfach die kleinen Scheunen ab und baue größere. Da passt alles rein. Macht das und sagt dann zu sich selbst, jetzt ist dein Moment gekommen, jetzt ist deine Gelegenheit, jetzt kannst du leben. Du hast es gepackt. Leg die Beine hoch. Und Gott spricht zu ihm in der Nacht, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, das du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss die Geschichte indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist bei Gott. Bam. Was will uns Jesus damit sagen? Ich habe mal verschiedene Varianten durchgespielt. Will er uns A sagen, dass der Mann gelitten hat, weil er jetzt in die Hölle kommt? Davon steht zumindest nichts im Text. Davon steht, Gott redet nicht davon, was jetzt mit diesem Mann passiert. Er redet nicht davon, wo der Mann jetzt die Ewigkeit zu verbringen hat, sondern er sagt einfach nur, so geht es dem, der so lebt wie du. Der wird irgendwann sterben. Und das danach kommt irgendwie nicht so richtig vor. Will er dann B sagen, dass Reichtum an sich böse ist, dass der Mann gelitten hat, weil er reich war und jetzt ist er tot? Auch das ist schwer daraus zu lesen, dass das Problem der Reichtum an sich ist. Und ich habe mich wirklich eine Zeit lang gefragt, was ist eigentlich das Problem? Warum sagt Gott, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben? Und wem bringt dann dein Reichtum was? Warum sagt er das? Wie immer hilft es, den Kontext zu beachten. Regel Nummer 1 im Handbuch eines Theologen. Was passiert davor? Ich erzähle euch die Geschichte, die davor steht. Ein Mann kommt mit einem Problem zu Jesus. Wir müssen aus dem, was er sagt, das Problem rekonstruieren. Wahrscheinlich war es so, dass der Vater dieses Mannes gestorben ist. Und wenn der Vater stirbt, dann übergibt er das Erbe seinem älteren Sohn. Und der Ältere muss auf irgendeine Art und Weise in dem Fall mit dem Jüngeren teilen. Aber scheinbar hat es der Ältere nicht gemacht. Der Jüngere hat nichts davon abbekommen. Und in dem Fall kannst du als Jüngerer zu einem Rabbi gehen und ihm sagen, hey Rabbi, kannst du mal Recht sprechen? Kannst du mal helfen? Der Sack will mir nicht meinen Anteil geben. Er geht also zu Jesus hin und sagt, Rabbi, mein Bruder gibt mir nicht den Teil, der mir zusteht. Bitte sprich doch recht. Da sagt Jesus zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Man weiß nicht so richtig erstmal, was für ein Problem er hat, weil von seinem Rabbi-Dasein her ist er zum Richter darüber eingesetzt. Aber egal. Jesus ist hier irgendwie provokativ eindeutig. Er sagt, Erbstreit ist nicht meine Sache. Ich regel es nicht für euch. Egal, ob das dir zusteht oder nicht. Irgendwie sagt er diesem Mann, du gierst nach dem, was dein Bruder jetzt hat. Und es, ob es dir zusteht oder nicht, das ist Habgier. Und der Besitz, den du haben willst, der bringt kein echtes Leben. Deswegen lass mich damit in Ruhe. Ich bin nicht gekommen, um über Erbgeschichten zu richten. Ich bin nicht gekommen, um dafür zu sorgen, wer wie viel Kohle kriegt, um Leute reich zu machen. Wenn du irgendwann danach fragst, wie wahres Leben aussieht, dann kannst du zu mir wiederkommen. Den letzten Satz, den Jesus spricht, kann man so übersetzen. Selbst wenn du alles im Überfluss hättest, hättest du doch kein Leben. Selbst wenn du absolut reich wärst, hättest du doch kein Leben. Und dann erzählt er die Geschichte, die ihr eben gehört habt, die Geschichte mit dem reichen Mann. Jesus glaubt also in diesem Text an ein Leben vor dem Tod. Und in diesem Leben, sagt er, kommt es nicht auf den Wohlstand an, sondern es geht um die Frage, ich sag mal, welchen Rhythmus das wahre Leben schlägt. Und dafür erzählt er dann diese Geschichte. Und ich möchte mit euch nochmal die Geschichte durchgehen. Ich habe sie euch auch hier vorne mitgebracht. Die steht in Lukas 12, ab Vers 16. Und das mal unter der Frage machen, was versteht denn Jesus jetzt unter Leben? Und was könnte denn der Fehler des Mannes gewesen sein? Also, hier der Text. Jesus erzählte den Leuten dazu eine Geschichte. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Erste Beobachtung zu dem Text. Der reiche Mann und sein Feld. Da steht im ersten Satz, die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Das ist für alle Grammatologen unter uns eine Passivkonstruktion. Die Felder hatten den Ertrag gebracht. Nicht der Mann selbst. Danach redet er aber die ganze Zeit davon und sagt, meine Ernte, meine Scheunen, mein Getreide, meine Vorräte. Der reiche Mann sieht es anders. Das, was da auf dem Feld rausgekommen ist, das gehört ihm. Jesus legt aber schon mal so einen kleinen Hint fest und sagt, deine Felder haben gute Ernte gebracht. Weiter im Text. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße dein Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Achtung, jetzt festhalten. Ich habe was herausgefunden und habe das mit ganz besonderen PowerPoint-Techniken umgesetzt. Also, bei der Übersetzung von Griechisch ins Deutsche ist mir was aufgefallen. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen so wie hier und sagen, dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Da steht aber im Text auf Griechisch, da werde ich zu meiner Seele sagen, du hast es geschafft. Eins weiter, da werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast es geschafft. Und weiter unten, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir zurückgefordert werden. Also erstmal ziemlich krass umgesetzt, oder? Ja, danke. Meine Frau ist Künstlerin, deswegen kann ich sowas. Irgendwas hat es mit dieser Seele auf sich. Und da kann man sich wieder mal fragen, Seele, wo ist die eigentlich? Wo im Körper kann man die lokalisieren? Warum braucht man einen Begriff dafür? Für irgendwas, was irgendwie kein Organ ist. Und wenn wir von der Seele reden, dann ist es ein Wort, was wir, das heißt auf Griechisch Psyche, das ist ein Wort, was wir dann in Genesis, ganz am Anfang der Bibel, nämlich bei der Schöpfungsgeschichte, wiederfinden. Da habe ich einen Vers für euch mitgebracht. Da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde, vom Acker. Aus Erde vom Acker hat er diesen Körper geformt. Das heißt erstmal, der Körper ist Materie. Und er ist irgendwie schon da. Und dann blies er ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und der Odem des Lebens, das ist jetzt das Wort, was dann im Hebräischen der Odem für die Seele verwendet wird. Das ist, da steht eigentlich, und er blies ihm die Seele in seine Nase hinein. So, müsst ihr euch vorstellen, Gott kommt dem Menschen ganz nah und haucht ihm die Seele ein. Seele ist nach dem Verständnis das Leben, das Gott dem Menschen eingehaucht hat. Seele ist Gottes Atem, den er den Menschen geliehen hat. Kann man sich das so vorstellen, dass Gott uns seinen Atem einhaucht und ein Stück von seinem Atem in jedem von uns weiterhaucht und das Leben am Leben hält. Seele sagt, dass uns das Leben eingehaucht wurde, dass es uns als Gottes Atem geliehen wurde und dass wir es irgendwann wieder aushauchen, an ihn zurückgeben. Seele ist also das Leben, das von mir geatmet wird, weil es mir geschenkt wurde und das ich eines Tages wieder zurückgeben werde. Und der Atem erinnert mich daran, dass ich die Seele, also das, was man vielleicht so sagen kann, was den Menschen ausmacht, dass ich das in jedem Moment neu geliehen bekomme und dass ich es in jedem Moment mit jedem Atemzug wieder loslassen muss, um es wieder neu zu bekommen und loszulassen. Ich glaube, dass diese Seele ganz viel damit zu tun hat, was davor in dem Mein, Mein, Mein ausgedrückt wurde. Der Mann hat gesagt, das gehört alles mir, ist mein Besitz, meine Vorräte, meine Ernte, meine Seele. Und Gott sagt, ja, es ist deine Seele. Aber deine Seele ist das, was ich dir geliehen habe. Und genauso ist all das, was du da erntet hast, ist das, was ich dir geliehen habe. Ich glaube, das, was Jesus bei diesem Mann kritisiert, ist, dass er das Leben als seinen Besitz verstanden hat. Sein Besitz war auch gleichzeitig sein Leben. Er war ganz darauf fixiert, das zu sichern, was er dachte, was ihm gehört, und verpasst dabei das wahre Leben. Ich habe beim Studium in der WG mit einem Ugandaer oder Ugandanesen, ich weiß nicht, wie man es sagt, zusammen gewohnt. Und der hatte eine andere Vorstellung von Besitz. Der hat immer gesagt, oh, das gehört uns. Also dann war halt irgendwie der Joghurt weg und dann habe ich gesagt, das ist mein Joghurt. Oh, das gehört uns. Das ist unser Joghurt. Also ich muss sagen, ich habe da einen anderen Zugang zu Besitz. Ich kann den Mann in der Geschichte schon irgendwie verstehen, dass er es als seinen Besitz verstanden hat. Das ist mein Körper. Das sind meine Freunde, meine Familie, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Fähigkeiten, meine Arbeit, mein Nordstage, mein Geld, meine Wohnung, mein. Das hat irgendwie was Kurzatmiges. Das klingt so ein bisschen nach Schnappatmung. Wer darauf bedacht ist, seine Sachen zu sichern, der kommt ins Kurzatmen, weil er nicht so lange ausatmen kann, weil du musst ja schnell wieder einatmen. Also du musst das, was dir ist, sichern. Wir haben letzte Woche mit der Johanna, die hier über ihren Umgang mit dem Tod und mit der Angst gesprochen hat, da hat sie davon erzählt, dass für sie ein ganz großer Begriff das Loslassen ist. Und ich glaube, dass das Loslassen eigentlich das Gegenteil von dem Kurzatmigen ist, dass es ein Durchatmen ist, weil das Loslassen lange ausatmen kann, in dem Glauben daran, dass der Atem wiederkommt. Und sie hat in ihrem Buch auch ein bisschen was über das Loslassen geschrieben und ich habe gedacht, das lasse ich euch einfach nochmal vorlesen, das passt ja auch zum letzten Mal.
Loslassen. Immer wieder loslassen. Das hängt als Spruch an meinem Kühlschrank. Und während ich in Richtung Serranfeld an dieser Weisheit vorbeirenne, denke ich seit Jahren immer wieder, dass irgendetwas daran stimmt. Was genau das ist, wüsste ich vielleicht, wenn ich nicht ständig etwas überkochen würde. Loslassen. Die geneigte Leserin von Erziehungsratgebern weiß, dass das Kind das Fahrradfahren nur dann lernt, wenn die Mutti irgendwann loslässt. Und insgesamt auch mal still ist und die Finger vom Kind nimmt. Man arbeitet da komplett gegen die eigenen Instinkte als Mutter. Weil das Loslassen aber in der Regel nur etwa bis zum nächsten Bordstein dauert, kann man vielleicht mal kurz damit klarkommen. Das geht. Ärger soll man ja auch nach Möglichkeit loslassen. Das macht jetzt auch nicht immer Spaß, das Loslassen. Ärgern ist nämlich manchmal auch schön. Aber ohne dass man es selbst merkt, zieht der Ärger einem mit der Zeit runter. Und man wird zynisch und hässlich und ach, ich sehe es ja ein. Also, obwohl es Spaß macht, lässt man ihn doch irgendwann los. Man hat ja letzten Endes selbst was davon. Außerdem kommt der nächste Ärger garantiert und dann kann man wieder schimpfen wie ein Rohrspatz. Die beruhigenden Gewissheiten des Lebens. Ich lasse während der Fahrt nicht das Lenkrad los. Ich lasse nicht die Hand meines Kindes los, wenn ich über eine vierspurige Straße laufe. Ich halte mich ständig irgendwo und irgendwie am Zaum, halte fest, halte zurück. Da haben wir alle was davon. Unsere Gesellschaft würde in Schutt und Asche liegen, wenn wir nicht gelernt hätten, festzuhalten, zurückzuhalten, uns ranzuhalten. Halten, halten, halten. Und hier soll man auf einmal das Gegenteil machen? Schier unmöglich.
Loslassen, schier unmöglich. Mein. Loslassen. Warum eigentlich? Ist immer gut, erstmal warum zu fragen. Warum eigentlich loslassen? Ich glaube, dass es darin begründet ist, was wir am Anfang der Bibel finden, dass Gott dem Menschen seine Seele einhaucht. Kurz davor steht, dass Gott zu sich sagt, lasst uns Menschen machen. Gott spricht es zu sich, lasst uns. Und irgendwann merkt man dann durch die Bibel hindurch, was mit diesem Lasst uns gemeint sein könnte. Dass ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist und diese drei, die leben schon immer irgendwie in Beziehung. Und die drei Kreativköpfe sind irgendwie nicht ein exklusiver Club. Die sind sich nicht genug. Sie wollen das Leben mit anderen teilen. Sie wollen überhaupt anderes Leben schaffen. Und dann schaffen sie eine Welt, die nicht kleinkariert ist, sondern eigentlich eine Explosion von Schönheit. Sie sparen nicht so ein bisschen, sondern schaffen einfach ein unfassbar großes Universum noch außenrum, wo keiner auf dieser kleinen Erde weiß, wie weit es eigentlich geht. Gott ist in sich ein Kreislauf von purer Großzügigkeit. Gott ist frei. Gott ist vor allem frei, davon sich um sich selbst drehen zu müssen, sondern er kann sich und kann das Leben einfach großzügig verschenken. Und dann haucht er uns, den Menschen, das Leben ein und lädt uns ein, bei seiner Bewegung, bei seinem Kreislauf der Großzügigkeit mitzumachen, von ihm das wahre Leben zu lernen. Er sagt, das Leben ist da, wo du nicht dich festklammern musst an mein und das, was dir irgendwie gehört, sondern wo du es loslassen und teilen kannst, wo du großzügig werden kannst. Und ich glaube, es gibt zwei Arten, mit dieser Einladung Gottes umzugehen. Entweder man sagt, danke für das Geschenk des Lebens, aber ich will, dass die Sachen mir gehören. Man hält sie fest und sagt, lass mich in Ruhe. Das ist wirklich nett, dass du mich hier in dieses Leben gesetzt hast und dass ich auch ein paar schöne Sachen außenrum habe, aber ich möchte, dass sie mir gehören und dass du mich in Ruhe lässt. Die andere ist, naja Gott, danke. Danke für das Geschenk. Aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig, mein Leben, das, was ich habe, loszulassen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass du es mir wegnehmen willst. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass du eigentlich ein bisschen fies bist und dass du eigentlich gar nicht so arg das Beste für mich möchtest, wenn ich es loslasse. Und so eine Geschichte erzählt Jesus auch, wo der eine sagt, hey Vater, danke für alles, was du mir gegeben hast, ich nehme es mit und hau ab. Ich möchte dich nie wiedersehen, ich möchte meine Sachen für mich behalten. Und er geht in die weite Welt und verkackt das Leben da und kommt irgendwann wieder zurück. Und es gibt den anderen Typ, den anderen Sohn, der zu Hause sitzt bei seinem Vater und sagt, Vater, ich traue dir nicht. Du bist kein Mann, der mal ein Fest für mich machen würde. Du willst mir was wegnehmen. Du bist komisch. Und Gott sagt zu beiden, alles, was mein ist, ist dein. Zu dem, der wegrennt, weil er seine Sachen selber behalten möchte, und zu dem, der zu Hause bleibt, aber Angst hat, dass Gott ihm was wegnimmt, sagt er, alles, was mein ist, ist dein. Atme durch. Lerne durchzuatmen. Lass den kurzen Atem, lass ihn länger werden. Atme aus. Renn nicht weg damit. Aber versteck dich auch nicht vor mir. Komm zu mir und lass uns gemeinsam sehen, wo du das Leben einfach genießen darfst. Alles, was mein ist, ist dein. Ich hab's dir gegeben. Genieße es. Und komm zu mir damit und lass uns sehen, wo du auch die Freude kennenlernen kannst, die unvergleichlich ist, wenn man das, was man bekommen hat, teilen darf, wenn man es für andere einsetzen darf, wie du ein weites und weiches Herz dabei bekommst. Ich glaube, dass der Grund, warum wir loslassen lernen dürfen, ist, dass es aus Gottes Sicht wahres Leben ist, großzügig loszulassen und zu empfangen in einem Kreislauf von Beziehungen. Nicht kurzatmig zu leben, sondern durchzuatmen. Und ich möchte am Schluss ganz kurz darauf eingehen, was das konkret bedeuten kann. Das sind ja jetzt alles Bilder, die ich gemalt habe. Was kann das konkret heißen? Durchatmen. Ich glaube, durchatmen ist was Bewusstes. Schnappatmung hat man in der Regel nicht, weil man sich vornimmt, ich möchte jetzt Schnappatmung haben, ich möchte jetzt kurz atmen, sondern die entwickelt sich. So, ne? Durchatmen ist, wenn man sagt, das musst du dir bewusst vornehmen. Durchatmen ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die ich einüben kann. Und ich persönlich versuche mir das gerade so anzugewöhnen, dass ich jeden Tag bewusst das, was mein Tag ausmacht. Also wenn ich irgendwie Klavier spiele, dann halt mein Nordstage. Wenn ich an die Uni gehe, dann, dass ich studieren kann. Wenn ich Leute treffe, dann meinen Job. Wenn ich Zeit mit der Caro verbringe, dann meine Frau. Alles, was mir gegeben ist, dass ich es bewusst einfach meine Hände aufmache und sage, Gott, ich möchte es an dich zurückgeben, indem ich einfach Danke dafür sage, weil ich dann nicht selbstverständlich davon ausgehe, dass es alles mein ist, und dann möchte ich es auch gerne wieder zurücknehmen, wenn ich darf. Dass ich bewusst Gott immer die Dinge, die mir gerade in meinem Alltag wichtig sind, hinhalte und sage, ich glaube, sie kommen von dir. Ich glaube, dass du sie mir in mein Leben gegeben hast. Und ich möchte dich fragen, was machen wir jetzt zusammen damit? Darf ich lernen, irgendwie was zu teilen, oder darf ich das einfach genießen? Das ist für mich ein bewusstes Einüben, einfach, dass Gott, ja, so hinzuatmen. Und durchatmen hat auch was ganz Praktisches, nämlich die Frage, was kann ich teilen, was kann ich verschenken? So. Jesus sagt an einer Stelle, alles, was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut ihnen selbst. Das ist was Bewusstes. Das fängt nicht passiv an, sondern es fängt bei mir an, mich zu fragen, was hätte ich gerne, dass es andere für mich tun. Also ein ganz, ganz banales Beispiel. Wir hatten Besuch am Wochenende und die haben uns gefragt, ob sie ihre Schlafsäcke mitbringen sollen. Oder ob wir Bettwäsche für sie haben. Und ich habe mir gedacht, also eigentlich wären Schlafsäcke besser, weil das ist halt das gemütlicher für uns, dann müssen wir nicht danach die Bettwäsche waschen und so. Ihr wisst, die Sorgen des Alltags, ganz groß. Aber ich schlafe selbst nicht so gerne im Schlafsack. Da habe ich mir gedacht, ich schlafe selbst nicht so gerne im Schlafsack. Na gut, nein, wir haben Bettwäsche für euch, kommt vorbei. Und das ist natürlich ein völlig dämliches, einfaches Beispiel. Aber es ist für mich ganz praktisch, loszulassen und zu überlegen, was würde ich mir wünschen und wie kann ich es mit den anderen teilen. Das ist für mich durchatmen irgendwie. Ja, eine bewusste Grundhaltung und die Frage, wo kann ich in meinem Alltag teilen, was mir geliehen wurde. Leben als letzte Gelegenheit war so die Anfangszeile. Ich glaube, wir müssen nicht kurzatmig durchs Leben gehen. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht leicht ist, durchatmend durchs Leben zu gehen. Aber ich glaube, dass es eine riesige innere Freiheit ist, wenn ich nicht alles rausholen muss, wenn ich nicht alles festhalten muss, was ich habe, wenn ich nicht allem hinterherrennen muss, was ich haben könnte. Ich darf durchatmen und Teil von dem Kreislauf sein, der loslässt und empfängt. Und dieser Kreislauf, diese Beziehung, die Gott ist, die ist nicht auf diese Zeit beschränkt. Das ist eine Einladung von einem Kreislauf der Großzügigkeit, Teil zu werden als Mensch, der über dieses Leben hinausgeht. Und in dem das Leben hier nicht die letzte Gelegenheit ist. Und deswegen möchte ich euch ganz praktisch zum Schluss die Möglichkeit geben, einfach ein paar Minütchen darüber zu reflektieren und vielleicht eine Bucketlist anzufangen. Also diese Liste, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, Dinge, die ich tun möchte, bevor ich den Löffel loslasse. In dem Fall aber Dinge, die ich loslassen möchte, wo ich lernen möchte, sie loszulassen und wo ich lernen möchte, sie zu teilen. Wenn ihr Lust drauf habt, es liegen hier an den verschiedenen kleinen Tischchen, liegen kleine Zettel und Stifte, dann könnt ihr heute Abend eine Bucketlist anfangen mit Dingen, die ihr loslassen möchtet. Was nicht heißt, dass ihr sie nicht jeden Tag wieder zurückbekommt. Verstanden? Vater, ich danke dir, dass wir mit dir, für dich und von dir Gottesdienst feiern können. Dass wir ja diese Zeit hier so mitten im Alltag einfach geschenkt bekommen. Und ja, ich bitte dich, dass du jedem hier das einfach tief ins Herz und ins Bewusstsein fallen lässt, dass du auch vor der Tür, auch draußen, auch nach dem Gottesdienst noch da bist. Und dass du ja mit offenen Armen da bist und nicht irgendwie der Gott, der was wegnehmen möchte, sondern der an seinem Leben teilhaben lassen möchte. Und ich bitte dich, dass wir das lernen dürfen, weil ja, ich kann es noch nicht so gut, ich habe da noch ein bisschen Schiss vor. Und ja, so möchte ich auch euch einfach segnen, euch zusprechen, dass Gott dich, in welche Situation auch immer du gerade bist, sieht. Und dass Gott ja, Teil dieser Situation sein möchte, dass er dir genug zum Leben geben möchte, dass er als dein Ansprechpartner und Helfer da ist und dass er ja, dich auch lernen möchte, was es heißt, in wirklicher Freiheit und Großzügigkeit zu leben. Und so segne dich der dreieinige Gott und nehme dich mit in seinen Kreislauf der Beziehung hinein. Amen.